Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 unserer Podcast-Reihe Delta Fox Golf The Pilot's Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich zusammen mit
Christian.
Hi Christian.
Hi Fritz. Ja, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf und ich hoffe, dass wir heute mal ein Stückchen weiterkommen in unserem neuen Format, was ursprünglich mal geplant war unter dem Stichwort Am Limit. Wir haben uns nach ein bisschen Überlegungen und auch nach ein bisschen Feedback mal so ein paar Gedanken gemacht und möchten das Ganze so ein bisschen wahrscheinlich anders darstellen, dass wir im Grunde sagen, wir haben fiktive Situationen, die wir vorfinden, die wir alle mal gehört haben, die uns immer wieder mal in der Fliegerei begegnen, in so einer oder abgewandelten Form oder auch wo Teilaspekte drin sind. Und dass wir einfach mal diese Vorkommnisse, Gesamtsituationen nehmen und dann einfach mal ein bisschen im Detail das Ganze zerlegen und versuchen mal zu überlegen, wann war eigentlich der Punkt, dass das Ganze dann irgendwo einen gewissen kritischen Aspekt bekommen hat.
Am Limit klingt ja auch ein bisschen draufgängerisch und der normale Privatpilot ist ja nicht draufgängerisch. Der normale Privatpilot ist ja gut vorbereitet und kommt eigentlich nicht in kritische Situationen. Aber wir haben uns da ein CRM-Thema haben wir uns eigentlich überlegt, ne? Oder ein CRM-Format für diese Sondersendung, die wir immer so ein bisschen einstreuen wollen.
Das hattest du ja auch zur Diskussion mal gestellt, weil ich glaube, für dich ist das Thema speziell unter diesem Stichpunkt ein bisschen vertrauter als für den normalen Privatpiloten. Und ja, vielleicht kannst du es ja nur mal ganz kurz anreißen, um was es da eigentlich geht.
CRM wird in der kommerziellen Luftfahrt aktiv gelebt. Es gibt auch Lizenzen dafür. Es heißt Crew Resource Management. Und in diesen Seminaren, die wir jährlich belegen müssen, lernen wir immer wieder unter bestimmten Stresssituationen für das jeweilige Gebiet, sowohl für das Cockpit als auch für die Kabine, eben den Einsatz von Ressourcen bestmöglich auszunutzen und diese auch überhaupt auch zu erkennen und damit auch nutzen zu können. Das ist eigentlich das, was wir jedes Jahr wieder neu beleben.
Und das Ganze dient dann zum einen den planerischen Aspekten, aber auch, wie du mir erzählt hast, auch den Debriefing-Aspekten.
Korrekt. Es ist ja so, also es sicherlich, das haben ja der ein oder andere hat das sicherlich schon erlebt. Es gibt eine Stresssituation, man ist in eine Stresssituation reingekommen, wenn wir das jetzt mal auf die private Fliegerei beziehen. Und für den einzelnen Piloten ist es dann eben in diesem Moment so kritisch geworden, dass er eben nicht wusste, ob er aus dieser Situation auch wieder heil herauskommt. Und um diese kritischen Situationen vermeiden zu können, um da proaktiven Plan eben zur Hand zu haben, dass man da eben besser vorbereitet ist, kann man sich eigentlich vorhandene Ressourcen zunutze machen. Also sprich zum Beispiel, wenn man neben der normalen Checkliste im Cockpit für die Privatfliegerei eben noch eine Emergency-Checkliste hat. Also wenn ich mich gleich während des Fluges immer mal wieder darauf konzentriere, was wäre denn jetzt eigentlich, wenn mir der Motor ausfällt, wenn die Öltemperatur steigt, was muss ich machen, was sind meine Abläufe im Cockpit und gleichzeitig auch rauszuschauen, wo gehe ich denn dann runter? Das ist ein Punkt davon.
Also generell diese systematische Überlegung, habe ich einen Plan B und einen Plan C in bestimmten Situationen?
Richtig, den wir ja eigentlich immer brauchen. Also ein Plan B auf jeden Fall. Und ein Plan C ist natürlich auch noch gut, wenn Plan B nicht aufgeht. Das ist so der Hintergedanke.
Jetzt haben wir ja bei uns in der Privatfliegerei, weil du sagst, eigentlich haben wir ja immer einen Plan B. Da fällt mir jetzt zum Beispiel immer diese Geschichte Alternate ein. Also ne, was ist der Ausweichplatz? Und es gibt auch bestimmte Technologien im Flugzeug, die sicherlich doppelt ausgelegt sind. Trotzdem haben wir ja inzwischen auch viele, viele Dinge, die normal geworden sind. Auch bei der Flugplanung zum Beispiel jetzt das iPad mit der Flugplanungssoftware, die für viele Privatpiloten ja, das so zwischen Dreh- und Angelpunkt eigentlich ihrer Flugplanung und auch der Flugdurchführung sind, auch wenn das ja nach wie vor gesetzlich eben nicht so ist. Und da haben wir schon, oder so, das habe ich zumindest häufig auch mal mitbekommen, dass das auch sich schnell zu einem Single Point of Failure entwickeln kann, sodass es also schon auch interessant sein kann für Privatpiloten, sich in dem Gesamtsetup, was man heute ja auch im Flugzeug findet, wirklich genau Gedanken zu machen, worauf basieren meine Entscheidungen, was ist, wenn ich diese Entscheidung nicht herbeiführen kann, weil einfach das Mittel ausgefallen ist oder andere Dinge passieren. Und deswegen glaube ich, ist das Ganze auch für den Aspekt aus Sicht eines Privatpiloten dieses ganze Thema eigentlich auch sehr interessant.
Weil es ist ja auch so, ne, wie du hast es ja gerade angesprochen, so ein Flug mit einem Single Pilot ist ja für uns, wenn wir alleine da unterwegs sind, immer viel herausfordernder als jetzt in der kommerziellen Luftfahrt. Ne? Da hast du dann das klassische Zweimann- oder Dreimann-Cockpit auf der Langstrecke und dann gibt es eben den Pilot Flying und auf der anderen Seite gibt es dann den Pilot Monitoring und wie der Name dann schon sagt, der guckt dann eben den Pilot Flying auf die Finger, wäre jetzt ein bisschen arrogant, das so zu nennen, aber er guckt einfach mit, dass man Fehler eben schon im Vorfeld vermeidet. Ja, das ist einfach so der Hintergedanke. Und die FAA hat eben zu diesem Crew Resource Management, haben die das SRM, das sogenannte Single Pilot Resource Management, rausgebracht in ihrem FAA Risk Management Handbook, das es da gibt. Und da kann man sich dann eben auch vieles nochmal durchlesen und kann für sich einfach sich so sein persönliches Management zusammenstellen. Und ich glaube, das ist immer ganz interessant, gerade weil die Amerikaner ja auch gerade auf dem Gebiet sehr weit sind und da auch nochmal viel weiter über den Tellerrand drüber blicken, glaube ich, als wir. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt eine schlechtere Ausbildung haben oder dass unsere Behörden schlechter ausgebildet sind oder das nicht, aber sie machen sich einfach noch mal viel mehr Gedanken über dieses Was wäre, wenn. Das ist, glaube ich, der springende Punkt dabei, dass man drüben über dem Teich ein anderes Denken dafür hat.
Mhm. Ja, jetzt hast du so ein bisschen was erzählt zu dieser Methodik oder zu dieser Herangehensweise. Wenn man das Ganze jetzt nochmal wieder ein Stück weiter in Richtung Privatpiloten denkt, vielleicht kommen wir da einfach mal zu einem aktuellen oder nicht aktuellen, zu einem fiktiven Thema, was man damit vielleicht mal so ein bisschen versuchen kann aufzuarbeiten. Da hast du, glaube ich, als Aufhänger mal so eine Sache mitgebracht oder vorbereitet.
Also ich habe mir mal folgende Geschichte überlegt. Stell dir vor, da gibt es einen Flugschüler, der jetzt in der Flugausbildung ist. Er hat schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt und er geht jetzt im September, geht er jetzt mit seinem Fluglehrer, will er fliegen gehen. Und die beiden haben im Vorfeld abgesprochen, dass sie eben einen Flug komplett nach Karte durchführen, weil sie den Ausfall des GPS und auch generell der Navigationsanlage simulieren wollen, um einfach dem Flugschüler auch mal zu vermitteln, schau mal, selbst wenn eine Navigationsanlage ausfällt, bist du nicht komplett verloren, du kannst trotzdem fliegen. Jetzt fliegen die beiden los, die wollen von Punkt A zu Punkt B. Als Referenzpunkt hat man sich jetzt eine große Stadt am Rhein als Orientierungspunkt ausgesucht und 15 Minuten nach dem Start merkt jetzt der Flugschüler, die Wolkenuntergrenze kommt immer tiefer und er muss von, sagen wir mal, 3300 Fuß kontinuierlich sinken. Und die Baumwipfel, die kommen halt jetzt immer näher und immer näher. Und der Fluglehrer, der nebendran sitzt, der jetzt eigentlich von seinem Flugschüler erwartet, okay, jetzt geht's zurück, weil irgendwann ist man vielleicht so tief, dass man jetzt schon mit dem Fahrwerk an den Baumwipfeln kratzt. Er fliegt einfach weiter, weil ihm natürlich auch die Erfahrung fehlt. Und auf einmal kommt dann von rechts dann das Kommando, I have control, und dann wird der 180 geflogen. Man fliegt zu einem anderen Platz. Dort landen die beiden, landen sicher, setzen sich ins Restaurant und führen jetzt für sich persönlich jetzt erstmal ein Feedbackgespräch und ein Debriefing. Und müssen dann natürlich nochmal das Wetter checken, wenn sie jetzt weiterfliegen zu ihrem vorherigen Platz, den sie da eigentlich anfliegen wollten. Ja, und da ist jetzt, glaube ich, so dieser Aha-Effekt da, was könnte man aus dieser Situation für sich mitnehmen, weil ich, Wolken ist ja für uns Sichtflieger immer das größte Problem. Ja, wir müssen ja immer gucken, dass wir da nicht reinfliegen. Und da, glaube ich, kann man so für sich persönlich aus dieser fiktiven Situation kann man so eine Lessons learned rausnehmen.
Ich denke, was hier ja auch noch eine gewisse Besonderheit neben den klassischen ich bin Pilot, fliege das Flugzeug und entscheide Situationen ist, dass wir hier ja auch über eine Ausbildungssituation sprechen. Sprich, dass wir einen Schüler und einen Lehrer im Cockpit haben und dadurch natürlich vielleicht auch die eine oder andere Situation noch entstehen kann, die nochmal zu einer Besonderheit vielleicht auch so führt. Ne? Also sowohl im Positiven als auch im Negativen an der Stelle.
Ja, also vielleicht das Positive, dass wenn jetzt der eine oder andere sagt, warum übertreibt jetzt Fritz gerade so, dass er sagt, oh, wenn der jetzt so tief ist und schon mit dem Fahrwerk in den Bäumen hängt, da muss so der Fluglehrer viel früher eingreifen. Aber vielleicht war das ja gerade der Punkt, dass der Fluglehrer sehen wollte, wann reagiert denn jetzt eigentlich mein Flugschüler? Weil wenn wir das jetzt einfach mal ein bisschen weiterdenken, irgendwann muss dieser Flugschüler ja auch mal solo Cross-Country gehen. Und wenn du jetzt mal auch so an deine Flugausbildung zurückdenkst, du bist ja bestimmt nicht auch immer nur bei KWOC geflogen. Du hattest ja bestimmt auch schon mal mit Wolken zu tun.
Ja, natürlich. Und das ist, wie du sagst, ja auch genau der Punkt, dass ich heute in der Ausbildung auch lernen muss, mit solchen Situationen umzugehen. Denn wir betreiben zwar Sichtflug oder auch Sichtflug VFR für Privatpiloten, aber da finden wir ja die ganz unterschiedlichsten Wetterbedingungen vor und die hängen ja unmittelbar auch mit den ganz gravierenden Entscheidungen, die wir durchführen müssen, zusammen. Häufig die grundlegende Frage, kann ich einen Flug überhaupt durchführen unter den gegebenen Bedingungen oder halt, wenn ich mich entscheide, ihn durchzuführen, halt das Wetter auch auf dem Flug laufend natürlich zu beobachten, wenn wir eine Grenzwetterlage haben. Und auch dann darauf vorbereitet zu sein, dass ich dann entsprechend meinen Plan B oder meinen Plan C dann auch raushole und dann auch durchführe.
Die FAA hat dazu so 5 Punkte rausgebracht, die nennen sich die 5 Ps. Das ist Plan, Plane, Pilot, Passengers und Programming. Ich glaube, daran kann man sich, glaube ich, immer ganz gut entlanghangeln. Mhm. Also gerade natürlich ist der Plan für uns VFR-Piloten natürlich das A und O. Na, der muss lückenlos sein, der muss eng geplant werden, der muss oft überarbeitet werden. Und da ist natürlich auch das Wetter ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Und so wie du ja auch selbst damals mir geschrieben hast, du checkst dein Wetter nicht nur einmal früh morgens, bevor du losfliegst, sondern schon 3 Tage im Voraus, um zu sehen, was habe ich denn für eine Wetterentwicklung. Und wenn es dann letztendlich ans Fliegen rangeht, dass man da natürlich noch viel enger getakteter dann in die Wetter-Apps reinguckt, um zu sehen, was dann eben passiert.
Genau, das hatte ich dir damals so geschrieben, dass ich das zum Beispiel so mache, wenn ich natürlich die Chance dazu habe, das zu machen. Sprich, wenn ich von einem Flug mit einer gewissen Vorlauf halt auch weiß. Also das heißt, dass wenn ich sage, okay, ich habe jetzt wirklich vor, in 3-4 Tagen oder am Wochenende da und da hinzufliegen und das ist ein bisschen mehr als zum Nachbarplatz auf dem Café, dann mache ich das genau so, sprich, dass ich dann auch wirklich versuche, ein Gefühl für die aktuelle Großwetterlage und auch die Entwicklung und auch die Dynamik zu bekommen, weil häufig haben wir es ja wirklich so, dass die Wettervorhersagen so sind, dass man sagt, okay, das sieht eigentlich ziemlich safe aus und plötzlich kriegt das am zweiten Tag einen so ein Drive, wo man sagt, ui, da ist das Hoch plötzlich schon da und eben nicht mehr in meinem Zeitfenster, was ich mir eigentlich so zurechtgelegt habe. Und, und das versuche ich natürlich, also ich persönlich jetzt auf jeden Fall, wenn ich die Chance dazu habe. Aber klar, je näher das dann kommt, oder muss man halt kleinteiliger denken und gucken. Und häufig ist es halt auch so, dass doch der ein oder andere Flug dann auch mal ein bisschen spontaner an der Stelle ist. Ne?
Ja, spontan. Und du hast natürlich auch diese Vielfalt dieser Wetter-Apps und Wetterangebote, die du hast. Aber wie du gerade auch eben gesagt hast, manchmal wird die beste Planung durchs Wetter dann einfach zunichte gemacht, weil dann ist die Hochdrucklage da oder auch das fiese Tiefdruckgebiet und dann ist alles kaputt gemacht worden. Ja, und dann kann auch schon mal eine Kaltfront drin sein und du fragst dich halt, wo kommt die denn her? Also die hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Radar. Das kann passieren.
Genau.
So ist es.
Ja.
Wichtig finde ich persönlich, dass wir bei Lufthansa werden auf eine offene Fehlerkultur werden wir, ja nicht gedrillt, aber wir werden dahin erzogen. Also wir werden einfach dazu ermutigt, von allen Seiten Fehler zuzugeben, über Fehler zu sprechen, die in der Fliegerei passieren können, weil wir Menschen sind. Das passiert. In der Privatfliegerei habe ich manchmal das Gefühl, dass das auch von Behördenseite her nicht wirklich gewollt ist. Oder auch im Verein, dass man, wenn man einen Fehler zugibt, also nehmen wir nur mal dieses ganz einfache Beispiel, ja, zu hart gelandet. Ja, du hast ein bisschen härter mit dem Flieger vielleicht auf der Asphaltbahn aufgesetzt, müssen jetzt nicht gerade vielleicht Schäden an der Struktur, an der Zelle aufgetreten sein, aber ein bisschen härter aufgesetzt, zweimal aufgesetzt, dann wirst du immer den einen oder anderen am Rand finden, der sagt, oh, was war das wieder für eine Scheißlandung hier vom Herbert, guck mal und da und überhaupt. Ja, und man traut sich dann einfach nicht in der Fliegerrunde später darüber zu sprechen, weil man hat so das Gefühl, man wird ja doch innerlich mit dem Finger auf einen gezeigt, weil man es irgendwie vielleicht nicht richtig kann oder sonst irgendwas. Und das finde ich, ich persönlich finde das halt sehr schade, dass wir das haben.
Das ist es definitiv. Und es ist ja nicht nur schade, wenn man bei dem Beispiel gerade bleibt, was du genannt hast. Es ist ja auch unter Umständen auch sicherheitsrelevant. Also ich kenne das ja als Vereinsvorstand und Verantwortlicher für doch eine recht stattliche Anzahl von Flugzeugen und mit Wartung, dass wir natürlich auch dann manchmal Schäden am Flieger finden, wo wir dann auch ganz klar natürlich auf zum Beispiel mal eine harte Landung oder andere Dinge oder mal eine abgeschliffene Zuröse am Heck vorfinden und solche Sachen, wo aber auch niemand mal irgendwas mal gesagt hat. Und da wird es natürlich dann auch bei Flugzeugen, die man nicht exklusiv nutzt, auch dann sicherheitsrelevant, dass man auch über die Sachen spricht. Also das eine ist quasi eine Fehlerkultur für sich selbst zu entwickeln, dass man sagt, Mensch, da habe ich aber was falsch gemacht, und da spricht man dann vielleicht auch mal in einem größeren Kreis drüber mit Fliegerkollegen, mit einem Fluglehrer, um sich auch mal ein bisschen Feedback zu holen. Hatten das andere auch schon mal, beziehungsweise wie kann ich das in Zukunft vermeiden? Aber halt auch in dem Aspekt, was ich jetzt sagte, dass man auch vielleicht die Verantwortung einfach hat zu sagen, Mensch, das war jetzt gerade nicht so dolle, es ist, glaube ich, nichts passiert im wirklichen Sinne, aber guck doch, mach mal nach. Ne? So, und das haben wir zum Beispiel bei uns im Verein immer mal wieder, dass wir da hören, oder andere haben es gesehen, dass das eine vergeigte Landung war und trotzdem am Ende niemand was sagt. Jetzt muss jetzt nicht jeder wegen jeder schlechten Landung ankommen, aber die Grenzen sind da ja auch fließend. Ja. Und ich glaube, als Pilot weiß man es am Ende immer noch am besten, wie hart so eine Landung zum Beispiel wirklich war.
Jeder Pilot muss ja auch immer diese Entscheidung treffen, diese Go- oder No-Go-Decisions. Mein Gott, also wer ist von uns so, ich bin ja auch schon viele Go-Rounds dann auch geflogen. Die einen waren vielleicht notwendig, die anderen waren es vielleicht nicht, aber für mich waren sie einfach in dem Moment die sicherere Entscheidung. Und natürlich ist man bestimmt auch nach einem Go-Round auch erstmal ein bisschen aufgeregt. Und wenn es dann wieder an die Landung rangeht, naja, dann ist die halt vielleicht nicht so dolle. Aber wie du halt gerade auch gesagt hast, dann, das geht ja eigentlich bei den Kleinigkeiten los. Und wenn das bei den Kleinigkeiten losgeht, wo hört es dann auf? Das ist ja dann die Frage.
Genau, also das habe ich ja gerade mit die Grenzen sind da fließend versucht zu beschreiben. Ne? Da gibt es keinen klaren Katalog, wo man jetzt sagen kann, oh, das ist jetzt, das geht nicht mehr oder das geht noch, sondern das ist am Ende ein Misch oder ein Mix aus sehr vielen Aspekten, die da auf einen als Pilot auch zukommen. Und wo ich dann im Grunde auch aus meinem Mix, sag ich mal, die Entscheidung treffen muss, weil jeder Pilot hat einen anderen Erfahrungs- und Trainingsstand und jeder Pilot hat dadurch durch einen anderen Erfahrungs- und Trainingsstand auch einfach eine andere Sicht auf bestimmte Situationen. Für den einen sind ein paar Knoten zu viel Seitenwind schon das absolute Super-No-Go, während der andere sagt, naja gut, okay, komm, ist einfach mal ein bisschen anspruchsvoll heute.
Das ist ein interessanter Aspekt, den du ansprichst, weil du würdest dich sicherlich mit 7, 8 Knoten von der Seite locker trauen, in Bielefeld zu landen. Jemand, der jetzt vielleicht gerade seit 1 oder 2 Monaten jetzt erst seinen Schein hat, der wird sich das wahrscheinlich vielleicht 3-mal überlegen, ob er in Bielefeld landet oder ob er sagt, okay, ich fliege dann vielleicht doch lieber zu einem anderen Platz, der dann eine andere Ausrichtung hat und an dem ich dann auch andere Wetterverhältnisse vorfinde, gerade in Bezug auf Wind. Das ist eben auch so eine Sache. Klar, Risiken muss jeder Pilot für sich selber einschätzen, weil der da vorne sitzt, der muss es am Schluss rechtfertigen. Und wenn man dann eben sagt, okay, komm, ich habe erst seit 2 Monaten meinen Schein. Und seit 2 Monaten bin ich als Pick da vorne links alleine. Und dann war das nichts da in Hinterkleckersdorf mit der Landung. Dann bin ich eben nach Bad Tralala geflogen. Ja, dann ist es halt so. Aber dieses dann, oh mein Gott, jetzt trau dich doch mal und du schaffst das schon. Das sollte auch von Seiten von Mitfliegern unterbleiben. Ja, dass auch gerade Anfänger sich nicht anfangen, sich zu überschätzen. Ich glaube, das ist auch, glaube ich, ganz gefährlich, dass man mit wenig Erfahrung vielleicht eventuell schnell dazu tendieren könnte, sich zu überschätzen.
Ja, auf jeden Fall. Und der Aspekt, was denken andere, was sagen andere, das ist, glaube ich, in der Fliegerei auch bei vielen immer noch ein Aspekt. Das hast du ja eben auch schon so angeschnitten. Wie gehe ich selber mit meinen Situationen um in der Kommunikation? Wie mache ich das? Wie lege ich das offen? Spreche ich es einfach offen an, in der Hoffnung, ich kriege ein Feedback, um zu hören, aha, okay, das ist nicht nur mir schon passiert, das ist auch anderen passiert. Also ganz so schlimm ist das jetzt offensichtlich nicht. Es kommt immer darauf an, was man am Ende draus macht. Und die Frage jetzt vielleicht auch nochmal zurück zu unserer Geschichte an der Stelle jetzt hier, ist ja auch da die Frage oder das zentrale Thema ja aus meiner Sicht, Entscheidung treffen. Also der Flugschüler ist einfach geflogen und irgendwann hat dann der Fluglehrer eingegriffen und hat gesagt, okay, my control, und hat da wahrscheinlich auch beim Flugschüler so einen Überraschungsmoment ausgelöst, weil der sich wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen auf die Flugdurchführung erstmal konzentriert hat und dachte immer, okay, ich muss das jetzt hier irgendwie lösen. Und auch aus dieser besonderen Situation, eben weil da halt auch noch ein Lehrer sitzt, vielleicht sich das gar nicht als in dem Moment als seine Situation sogar erkannt hat vielleicht. Ne? Also der war so beschäftigt mit der Nummer, könnte ich mir vorstellen, dass er gar nicht das als in dem Moment seine Aufgabe gesehen hat. Ne? Also da könnte ich mir durchaus vorstellen.
Ja.
Da kommt es natürlich auch wieder auf die Kommunikation.
Also ich glaube, da kommen auch diese, zum einen auf die Kommunikation und natürlich auch, jetzt versetzen wir uns mal in die Situation. Also du willst einen GPS-Ausfall simulieren, willst jetzt nur nach Karte fliegen, hast jetzt vielleicht, sagen wir mal 12, 13, 14 Stunden auf dem Muster. Das ist ja schon eine Nummer. Also selbst mir würde ein GPS den Puls bestimmt um 3 Schläge in die Höhe treiben. Weil es ist ja doch erstmal ungewohnt. Jetzt ist das einer, der keinen Schein hat. Jetzt fliegst du los. Jetzt fliegst du nur mit der Karte da auf dem Bein. Guckst raus und du siehst, aha, die Wolken kommen immer tiefer. Naja, jetzt fliege ich erstmal weiter. Mal gucken. Ne? Dieses Mal gucken. Und ehe du dich versiehst, bist du 2 Minuten weiter mit deinen 120 Knoten. Und dann findest du schon wieder eine völlig neue Situation vor, die man mit dieser wenigen Flugerfahrung gar nicht richtig einschätzen kann. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man sich schnell darüber im Klaren ist, dass ein 180 oder generell erstmal weg vom Platz, weg vom Wetter, die sicherste Möglichkeit ist, um sich vielleicht auch erstmal neu zu sortieren und dann zu sagen, so, was habe ich jetzt für Ressourcen, die ich nutzen kann? Sei es FIS, sei es Artis, ne?
Genau, also sortieren, Ruhe reinbringen ist, glaube ich, immer nicht so die schlechteste Idee, weil man sonst, gerade wenn man eben, wie schon jetzt so häufig angesprochen, eben nicht die Erfahrung hat mit, ich sag mal, ein Problem ist ja häufig kein Problem. Für einen nicht erfahrenen Piloten oder Flugschüler kann das natürlich schon ganz anders aussehen, aber grundsätzlich ist erstmal, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und eine gute Vorbereitung hat, ist meistens ein Problem zumindest häufig kein richtig elementares Problem. Wenn aber ein zweites und ein drittes dazukommt, dann sieht es häufig schon ein bisschen anders aus. Und je nachdem, wie man dann, was man für eine Gesamtverfassung hat am Ende, dann habe ich natürlich schon dann schnell Situationen, die in Summe dann eigentlich nicht mehr beherrschbar sind. Und wie du schon sagtest, wenn da jemand sitzt und eigentlich erstmal sich darauf konzentriert, auf die ursprüngliche Aufgabe, also sprich, wir fliegen heute mal ohne, nur nach Karte, Koppelnavigation und alle anderen Hilfsmittel sind mal weg, dann ist er natürlich so auf dieser primäre Aufgabe, die es mal ursprünglich ja zu bewältigen galt, fixiert. Und dann kommt halt das Wetter, das kriecht sich so rein, sag ich mal, und dann baut sich da so eine gewisse Lage auf, die jetzt in diesem Fall auf den Flugschüler bezogen natürlich auch nochmal einen besonderen Spin kriegt, aber das kennen wir, glaube ich, so alle. Also jeder hat, glaube ich, der ein bisschen Flugerfahrung hat, schon Situationen gehabt, wo sich einfach schleichend Dinge entwickelt haben, die wir so definitiv nicht vorhergesehen haben. Und da ist ja dann die große Frage, ab wo ist die Stelle, wo ich das erkenne und auch im Grunde dann aktiv beende. Also das ist ja dann wirklich eigentlich so der magische Punkt an der Stelle.
Genau, und dafür dann kann man ja dann eben dieses Crew Resource Management, wie wir es dann eben haben, dass man das dann eben dafür nutzt, um eben diesen Ressourcen richtig zu nutzen, um dann auch eben irgendwann zu dem Punkt aktiv zu gelangen, dass man sagt, okay, hier ist jetzt Schluss, hier muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, diese Go-No-Go-Decision. Was habe ich jetzt alles für Fakten? Die muss ich mir auflisten. Und dementsprechend muss dann eben die Entscheidung getroffen werden, dass man dann eben auch diese schleichenden Fehler, die du gerade angesprochen hast, dass man die dann eben ausmerzen kann. Ja, also eine falsche Funkfrequenz, das merkst du schnell. Ja, also wenn ich zu dir an den Platz fliege und ich habe die 125.1 gerastet, werde ich Bielefeld nicht erreichen. Ja, fliege ich aber mit dem falschen QNH, habe ich diesen schleichenden Effekt. Das heißt, ich unterschreite Minimumhöhen, ja, Sicherheitshöhen. Das ist gefährlich. Und um dem entgegenzuwirken, sind diese 5 Ps und auch was sich daraus noch, da steckt ja noch viel mehr dahinter, wenn man das beachtet und danach arbeitet, dann hat man gute Chancen, aus so einer gefährlich werdenden Nummer sicher wieder rauszukommen.
Das denke ich auch. Und wir haben der eine Aspekt, den hattest du auch eben angesprochen, was sind Faktoren, die zum Beispiel die Herbeiführung von Entscheidungen auch im Flug häufig negativ beeinflussen oder verzögern, und zwar so massiv verzögern, dass sie sich eben zum Problem entwickeln. Also ich habe das an verschiedenen Stellen immer mal wieder miterlebt, dass wenn man zum Beispiel Passagiere dabei hat, man hat denen einen tollen Flugtag versprochen, hat ein Ziel vor Augen, was weiß ich, bei uns ist immer häufig die Insel. Und jetzt ist vielleicht das Wetter auf der Insel ist super, das wissen wir, das ist relativ stabil, und dazwischen gibt es irgendwo ein bisschen Grenzwetterlage und man sagt, komm, wir probieren es trotzdem, wir fliegen mal los. Alles safe, alles legal, aber wir merken trotzdem irgendwo auf dem Weg dahin, baut sich auch wieder so eine Lage auf, wo man sagt, eigentlich, mein Bauchgefühl sagt mir, das funktioniert heute nicht. Ne? Also zumindest nicht wirklich safe. Und dann hast du halt so diese Gesamtsituation. Ja. Du hast halt Leute im Flugzeug, die selber ja keinen Bezug zur Fliegerei haben. Und dann eigentlich willst du liefern, auf Deutsch gesagt. Nicht falsch verstehen.
Ja, du bist unter
Druck. Eigentlich sollte jedem von uns klar sein, dass das eigentlich nie passieren darf. Aber ich glaube, dass so ein bisschen kennt diese Situation, ob es nun mit Passagieren ist oder ob es irgendwo einen, du willst irgendwo hin, weil du musst da was machen, du hast einen Termin oder so. Auf jeden Fall, du hast irgendwie so einen Druck im Hintergrund, der schon auch mit Einfluss auf deine Entscheidungsfähigkeit an der Stelle hat. Ne? Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den habe ich selber durchaus öfter schon mal gehabt, wo ich dann gesagt habe, Mensch, also eigentlich, wenn ich jetzt hier alleine im Flieger wäre, ich würde sofort umdrehen, aber jetzt vielleicht gucken wir doch nochmal links oder rechts oder so. Ne? Und das ist auch so ein Ding, also da bin ich inzwischen, muss ich sagen, bin ich da ganz klar von weg. Aber die Gefahr, dass man sich solchen äußeren Zwängen auch aussetzt, glaube ich, das ist schon auch ein Thema, ne? So beim Entscheidungen treffen.
Jetzt sprichst du ja von Passagieren, die jetzt von A nach B möchten. Jetzt stell dir aber mal folgende Situation vor, dass da wird jetzt einer krank, luftkrank. Ne? Das ist, jetzt hast du hinten einen drin sitzen, dem wird schlecht, oder so ein Punkt, der stellt jetzt gerade dann fest, nach 10 Minuten Flug, dass er jetzt Flugangst hat.
Oder der Passagier, der bis 15 Minuten nach dem Start aufgeregt mit dem Handy fotografiert und sagt, guck mal da, oh, ach, was ist das denn? Hier sind wir. Mensch, das ist ja super und ist der Hammer.
Ja.
Und plötzlich sagt er gar nichts mehr.
Ja, und wenn noch die Lippen dann blau sind, dann...
Aber das ist auch so ein Punkt, wo ich inzwischen so erkenne, der hat jetzt verdammt auffällig lange nichts mehr gesagt da hinten. Frage ich den doch mal. Ne? Und,
richtig, ja. Und aber du kannst ja
auch... Da bin ich auch schon mehr als einmal umgekehrt. Also,
ja. Ja, besser, also gerade diese Euphorie, wenn die Euphorie dann vielleicht dann doch der Angst weicht, dass man da einfach so eine Sensibilität für seinen Passagier, für seine Passagiere entwickelt. Sie müssen ja nicht nur, also nicht nur immer krank werden, man kann sie ja auch als Ressource nutzen. Ja, also
klar, Luftraumbeobachtung zum Beispiel.
Ja, genau.
Relativ einfach.
Ja. Checklisten lesen lassen. Eine Funkfrequenz eindrehen, ne? Also es gibt ja so, hast ja mir ja mal angesagt, es gibt ja so luftfahrtbegeisterte Passagiere, die lesen das Fliegermagazin jeden Monat. Wenn du den vorne rechts sitzen hast, ist doch toll, der weiß doch, was ein Squawk ist. Wenn, ne? Das ist doch super. Also auch wieder hier hat man so eine perfekte Ressourcen. Nutzung, die man sich zu eigen machen kann in einem Single-Cockpit. Tolle Sache. Also nicht nur die Herrschaften durch die Gegend bringen mit Fotos, sondern auch mal aktiv am Transponder drehen lassen.
Du hattest im Vorfeld, als wir uns so ein bisschen ausgetauscht haben über das ganze Thema, hast du auch so mal zum Beispiel das Thema Zeitplanung auch angesprochen. Sprich, auch natürlich großer Punkt im Bereich Flugplanung. Allerdings aus meiner Sicht nicht so klassisch Flugplanung, sondern also was weiß ich, Weight and Balance, also was Wetter, so die klassischen Dinge, sondern meine persönliche Organisation, die unmittelbar mit der Durchführung des Fluges ja verbunden ist in Bezug auf Zeitmanagement. Und da habe ich zum Beispiel auch selber schon Erfahrung gemacht, dass wenn man unter Druck kommst zu spät, eine halbe Stunde zu spät aus dem Büro, wollt's fliegen gehen, warum auch immer, es gab irgendwo einen vereinbarten Treffpunkt zu einer Zeit mit irgendwem auch immer und du bist einfach hinter deinem Zeitplan. Und das ist auch so eine ganz schlechte Grundvoraussetzung für Flüge, habe ich für mich zum Beispiel auch persönlich festgestellt. Erstmal kann ich es gar nicht richtig genießen, das ist ein ganz elementarer Faktor dabei. Aber ich habe man ist einfach nicht in seinem normalen Modus und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, der auch bei Flugvorbereitung, Planung und auch beim Thema Entscheidungstreffung ja dann nachher ganz wichtiger Aspekt auch ist. Ne?
Also unter Druck fliegen hasse ich. Ich hasse es privat und ich hasse es noch mehr beruflich, weil wenn du in Frankfurt an der Türe stehst, die Passagiere kommen rein, du fliegst nach Berlin oder nach München und du hast schon 10 Minuten Verspätung und die anstatt eines guten Morgens oder guten Tag, wann sind wir denn da? Wenn wir gelandet sind. Also wenn der Flieger die Beine auf die Bahn nimmt, sind wir da. Ja, wann fliegen wir los? Ja, wenn wir Pushback machen. Ne? Und Ready Message ist draußen, es wird dann vielleicht losgehen. Das ist tödlich. Und in der Privatfliegerei ist es doppelt und vierfach so schlimm wie in der Profifliegerei. Also Regel, wie du gesagt hast, Regel Nummer 1, wir haben Zeit. Zeitdruck fliegen ist echt DOOF. Das ist voll doof. Das sollte man nicht tun, Gottes Willen, nee.
Nee, und das ist, wie gesagt, auch so. Man nimmt sich, ich habe es ja gerade schon gesagt, aber man, jetzt mal unabhängig vom Safety-Aspekt, man nimmt sich auch wirklich den Spaß dabei. Ne? Und dafür ist es eigentlich auch viel zu schön.
Ja, also wenn man sich jetzt so überlegt, dann sitzt du da so gehetzt und abgeschwitzt und irgendwie auch ein bisschen fahrig dann da vorne im Cockpit und Nee, das soll ja wirklich von Anfang an, die Fahrt auch schon zum Airport, soll ja Spaß machen zum Platz. Das soll ja einfach eine entspannte Sache sein, ja? Und
und du hast halt auch so viele Aspekte, die dann immer noch von links, rechts dir da eh dann noch reinschießen. Ne? Du triffst dann Leute am Platz, dann wird gequatscht, was ja auch Spaß macht und ja auch sein soll. Und dann hast du wieder was im Auto vergessen und nochmal zurück. Ja. Und da passiert ja bei so einem Flug passieren ja von vornherein bei der Durchführung, bei der Zwischenlandung, beim Rückflug passieren so viele Dinge, die man gar nicht so bis ins Letzte kalkulieren kann. Auch dieses Unterschätzen, wie lange bestimmte Sachen am Boden einfach dauern. Das ist ja auch so ein Klassiker. Wenn ich jetzt irgendwo zu einem Tankstop runtergehe, bis ich da wirklich bezahlt habe, bis die Säule freigeschaltet ist, bis ich einen Sprit drin habe, bis ich auf dem Turm bin, gezahlt habe oder auch an der Säule, wie auch immer. Das dauert ja alles. Und wenn dann richtig viel los ist, dann stehst du am Roll halt länger. Wenn du da alles auf Kante genäht hast, ich glaube, das ist halt auch so ein Klassiker, der dir einfach ganz viel Sicherheitsreserven klauen können.
Ja.
Ne? Also, das ist, also alleine Zeit zu haben, entzerrt so viel und macht auch wieder andere Fehler dann weg, weil du einfach einen Fehler auskorrigieren kannst, weil du eben nicht unter Zeitdruck bist.
Richtig.
Und ich glaube, das sollte man wirklich nicht unterschätzen.
Ja, unter Zeitdruck, das ist ganz doof. Ich habe da selber eine Erfahrung gemacht. Ich hatte einem Bekannten letztes Jahr in Jena gesagt, pass auf, ich fliege dann und dann los, dann bin ich dann und dann in Jena. Weil ich einfach angenommen habe, ich kann durchfliegen, aufgrund auch der Kalkulation des Wetters und. Mhm. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen und die Zwischenlandung war dann in Oerlinghausen, nicht in Oerlinghausen, in Porta-Westfalica. Und dann hatte ich auf einmal einen Delay, als ich dann in Jena ankam, von 2,5 Stunden. Und er hatte dann 4 große Cappuccino getrunken. ja, passiert. Da musste man dann runtergehen und das war dann einfach so. Und also darauf, das ist zum Beispiel für mich so eine persönliche Erfahrung, dass ich zu den Leuten sage, also ich fliege jetzt los, guck doch mal auf Flight Radar nach, wo ich bin. Eine Uhrzeit möchte ich überhaupt nicht angeben. Ja. Da bin ich durch. Das ist mein nicht mehr. Das mache ich nur noch beruflich, dass ich sagen kann, kannst im Plan nachgucken, wenn der Flieger dann und dann startet. Aber so privat, das ist so eine Lessons learned, die hatte ich mir da rausgenommen. Das ist nicht mehr.
Ja, ja. Ja, vielleicht nochmal zurück zu unserem Beispiel, diese Situation. Was glaubst du, was kann man im Fazit da wirklich rausziehen? Was sind so die wirklich in diesem Fall auf den Punkt gebrachten Dinge, wo man sagt, das waren eigentlich so die typischen Dinge, wo es anders hätte laufen müssen, entweder im Vorfeld oder bei der Durchführung, wie auch immer?
Also zuerst natürlich das große Thema Wetter, dass man vorausschauender, proaktiv auch das Wetter beobachtet. Dass man sich nochmal jetzt aufgrund... Also
das, was wir ganz am Anfang schon gesagt haben, halt im Grunde einfach ein bisschen, ja, den Slot größer sehen, ne? Und auch viel früher anfangen zu beobachten und ein Gefühl fürs Wetter zu kriegen. Am Ende, glaube ich, das beschreibt es wahrscheinlich am besten, ein Gefühl für die Gesamtlage zu kriegen.
Genau, das, was ja wieder mit der Flugerfahrung zusammenhängt. Ne? Je mehr Stunden du hast... Genau. Je länger du in der Luft gewesen bist und bist generell, desto größer wird ja auch die Erfahrung von Wetterentwicklung, die du dann viel besser einschätzen kannst und eben dann auch viel schneller die Entscheidung triffst, okay, bis hierhin, umdrehen, Punkt. Das, also Erfahrung allgemein auf Planungen auf Meteorologie bezogen und dann eben aber auch, ja, ich drück's jetzt mal platt aus, den Arsch in der Hose zu haben, zu sagen, hier wird jetzt der 180 geflogen. Dass man dann sagt, okay.
Bis hierhin, nicht weiter, hier ist vorbei. Ja.
Richtig, genau. Dass man sagt, okay, jetzt oder das Wetter auch umfliegen. Und dann kommt ja auch wieder unsere Planung dann wieder ins Spiel. Wo war denn mein Alternate? Komme ich da jetzt hin oder hat das schlechte Wetter den auch schon mit verschluckt? Und wenn ich zurückfliege, liegt denn hinten noch ein Alternate? Habe ich da noch was im Blick? Das sind eben Sachen, die man sich da rausziehen sollte.
Oder an der Stelle zum Beispiel, das habe ich also auch damals in der Ausbildung beigebracht bekommen, externe Ressourcen nutzen. Ne? Wir haben alle ja den Flight Information Service. Und wir hören das ja auch alle immer wieder oder haben es auch wahrscheinlich, wenn man ein bisschen länger fliegt, auch selbst gemacht schon mal. Mensch, sagt mir doch mal, wie ist das Wetter denn in Hamburg gerade? Ne? So, was haben wir an Untergrenzen? Was haben wir an Bedeckung und überhaupt? Oder was haben wir für einen Wind und so? Und da sind die ja auch immer sehr behilflich gerne. Und wenn man da mal so ein, zwei Sachen abfragt, in Relation zu der eigenen Position und Situation gerade, kann man das auch oft nutzen, um nochmal mehr ein Bild von der aktuellen Situation zu bekommen halt auch. Ne?
Das finde ich einen super interessanten Aspekt, weil ich glaube, viele Piloten trauen sich das gar nicht. Vielleicht, glaube ich auch, ja. Vielleicht sitzt jetzt der ein oder andere jetzt da und sagt, nö, das stimmt nicht, also ich traue mich da schon. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass viele einfach nur der Meinung sind, okay, FIS ist vielleicht tatsächlich nur die reine Frequenz, um Verkehrsinformationen zu bekommen. Aber so wie du gerade gesagt hast, dann hole ich mir doch mal das Wetter von Hamburg. Ich habe es zum Beispiel im letzten Jahr gehört, aktuell auf dem Funk, dass die Leute sich Wetter für Wilhelmshaven geholt haben. Da war ein ganz fieses Tiefdruckgebiet mit Regen und Sturm unterwegs. Und ich bin bei Wilhelmshaven rumgekreist und habe den Leuten gesagt, also aus dem Nordosten zieht echt fies was rein. Also wer da lang will, Richtung Osten weiter, seid euch einfach ein bisschen, seid auf der Hut. Da kann es schon mal wackelig werden. Und da haben sich viele bedankt und auch FIS hat sich bedankt. Ich finde, das gehört einfach auch zur Airmanship dazu, dass wir uns gegenseitig unterstützen.
Richtig, ja. Genau. Also auch genau, was du sagst, also bidirektional quasi. Ne? Ja. Also auf der einen Seite nicht nur die Ressource nutzen, also sie fordern in Anführungsstrichen, sondern gleichzeitig auch vielleicht, wenn ich wirklich irgendwo unterwegs bin, wo eine sehr heftige Wetterlage ist, die man wirklich so nicht auf dem Schirm hatte, die ruhig auch mal melden, wenn man hört, dass andere ja auch vielleicht schon mal rumfragen oder so. Man kriegt das ja über so einen Flug mit, wie was so ein bisschen in der Gegend los ist und wie viele Fragen da auch reinkommen und dann, dass man da auch mal von sich aus auch mal durchaus sich traut, da zu reporten halt.
Ne? Genau. Das ist einfach Airmanship, wie ich es eben gesagt habe, der gehört einfach dazu. Wir sind alles Kollegen und wir sind glücklich, wenn wir uns gegenseitig helfen können. Ich bin ja auch froh, wenn ich eine Information bekomme, auch wenn ich irgendwo, zum Beispiel Heißluftballone. Ja, wenn man Heißluftballone irgendwo fliegen sieht, dann kann man ja einfach FIS sagen, an meiner aktuellen Position sind hier gerade Heißluftballone, 3 Stück, markante Farben, so und so. Die sind geschätzte 2000 Fuß unter mir. Einfach aufpassen, liebe Kollegen, die hier langfliegt. Da freuen die sich. Christian, für die erste Sendung jetzt über CRM anstatt am Limit, können wir da ein Fazit jetzt erstmal für uns ziehen, was wir so bisher besprochen haben?
Ja, ich denke, dass man das Ganze einfach ein bisschen weiter fassen muss, dass man... Wir haben ja jetzt im Grunde über viele Aspekte gesprochen, wo wir uns so ein bisschen an diesen 5 Ps lang gehangelt haben, wo ja in jedem einzelnen P sehr viel drinsteckt. Vieles hat sich um das zentrale Thema vorbereitet sein oder um die zentralen Themen vorbereitet sein, Plan B, Plan C zu haben und vor allen Dingen auch Entscheidungen zu treffen. Mhm. Das finden wir ja eigentlich überall wieder. Und das glaube ich, wenn man das so ein bisschen auch mitnimmt und dann auch in Zukunft mal mit dem einen oder anderen konkreteren Thema vielleicht dann versucht aufzubereiten, dann ja, dann glaube ich, kann man da sicherlich nochmal so die eine oder andere Sache dann auch etwas in der Tiefe dann mit diesem Hilfsmittel oder ich sag mal mit dieser Herangehensweise, glaube ich, hinterfragen oder auch mal besprechen.
Ja, also ich finde das ja sehr schön, wenn wir anonym Fliegergeschichten zugetragen bekommen könnten. Anonym, ich betone es, wir unterstreichen es. Ja. Weil,
wir haben schon ein bisschen was bekommen, muss man sagen, wofür uns
ja, das stimmt.
Sehr bedanken.
Ja.
Und was wir jetzt auch als nächstes dann mal in Angriff nehmen werden.
Richtig, und das möchten wir ja dann auch anhand dieser Struktur dann nochmal aufarbeiten. Also wer sich jetzt, wie soll man das denn jetzt sagen, wer sich jetzt mutig genug fühlt, klingt ja irgendwie ein bisschen doof, aber wer sich jetzt beflissen fühlt, uns einfach mal eine E-Mail schreiben zu wollen,
wer uns, anonym. Wer uns einfach mal so ein bisschen Input zu einer Geschichte geben möchte, die er mal irgendwo aufgeschnappt hat, dann darf er das gerne tun.
Genau, ich habe da gehört, als das da mal war. Ne?
Ja. Aber es sind ja vielleicht auch so konkrete Punkte, wenn ich da gerade nochmal eingreifen darf. Ich habe das ja eben auch mal so gesagt, also jeder von uns hat einfach mit der Zeit Dinge erlebt, die jetzt nicht in die Kategorie legal, illegal fallen, sondern die mehr so sind, wo habe ich wirklich Erfahrungen gemacht. Ich habe ja zum Beispiel zum Thema Zeitmanagement eben was erzählt. Das sind ja so Dinge, wo ich sage, da habe ich gelernt, dass das für meinen Spaß am Fliegen, aber auch für eine sichere Durchführung am Fliegen sich als wirklich elementar wichtig herausgestellt hat.
Ja.
Und das meine ich mit so ein bisschen, das sind so etwas allgemeinere Herangehensweisen. ja, ich sag mal, Flugdurchführungsprozedere, die jeder so für sich entwickelt. Und auch darüber kann man natürlich mal ganz gut reden, wo man sagt, was hat sich eigentlich für jemanden als positiv oder halt auch mit Erfahrung als negativ rausgestellt. Also wir reden nicht über legal, illegale Einsortierungen, sondern auch vor allen Dingen über Erfahrungswerte, die ja, ich sag mal, die nicht schwarz, nicht weiß sind, sondern da gibt es ganz viel dazwischen, ja, natürlich. Ne?
Ja, ich glaube, das hast du jetzt sehr gut erklärt, dass man nicht nur jetzt diese schlimmen Sachen sucht. Mensch, da bin ich dann fast, ne, auf der Autobahn gelandet. Nein, dass man aus der Erfahrung heraus sagt, genau, Mensch, ich habe zum Beispiel,
Das war ja auch der Punkt, warum wir gesagt haben, dass wir das mit dem Am Limit eigentlich nochmal ändern wollen, weil es es auch eigentlich nicht ganz trifft im Kern, ne? Sondern wir reden eben nicht nur über Dinge am Limit, sondern wir reden über Sachen, einfach über Erfahrung und einfach Lesson learned. Ne? So, das ist, glaube ich.
Ja, das genau, das trifft es gut eigentlich. Ja, und deswegen wollen wir es ja auch CRM Today, genau, nennen. Es geht einfach um das Weitergeben von Erfahrungen an andere Fliegerkollegen. Wer sich da beflissen fühlt.
Gleichzeitig dabei selber auch auf der anderen Seite immer ein bisschen besser werden, beziehungsweise sicherer. Ne?
Wer das gerne mit anderen Fliegerkollegen teilen möchte, der kann uns gerne eine E-Mail schreiben unter deltafoxgolf@gmail.com. Das wird alles von unserer Seite anonym behandelt. Und wir geben das gerne dann in den Flieger-Äther von unserer Seite weiter.
Ganz genau.
In diesem Sinne wünschen wir euch always many happy landings. Alles Liebe, alles Gute. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Fritz.
Und Christian, vielen Dank fürs Zuhören und ja, alles Gute. Bis dann. Ciao.